Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 628 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörer, die wieder dabei sind und habe so ein paar Sachen vorbereitet, Themen, eigentlich keine besonders schönen Themen, vielleicht das eine oder andere doch, aber hören Sie einfach mal rein. Es gibt eine ganze Menge Grausamkeiten, die berichtenswert sind, hat alles irgendwo mit Datenschutz zu tun. Und natürlich muss ich auch noch mal einen Blick auf Corona werfen, anders als üblich, denn ich hatte ja in dem letzten Audiocast, den ich aufgenommen habe, schon Anfang März, der aber dann erst Mitte März online ging, noch gesagt, dass dieses Coronavirus gar nicht so problematisch ist. Da stehe ich auch heute noch dazu, aber das muss man ein bisschen erklären. Vor allen Dingen möchte ich damit ein paar Mythen aufräumen, dass das Ding irgendwann verschwindet. Corona ist gekommen, um zu bleiben, und so wird es auch sein. Aber fangen wir mit dem ersten Thema an. Zoom ist eine Videokonferenzsoftware, die sich sehr negativ hervorgetan hat. Es ist ein richtiger Sauladen, muss man eigentlich sagen. Mit Zoom kann man also Konferenzen aus dem Homeoffice mit Gruppen oder mit anderen, mit Einzelnen führen, mit Freunden, Familien oder sonst etwas. Zoom ist also mittlerweile recht weit verbreitet. Aber Zoom, egal ob auf iOS-Geräten oder auf anderen, gibt sehr, sehr viele Daten weiter. Und zwar, das Online-Magazin Motherboard hat klar dargestellt, dass hier detaillierte Informationen von Zoom an Facebook weitergegeben werden, ohne dass Zoom in seinen Geschäftsbedingungen darauf hinweist. So, das heißt also, jedes Mal, wenn man Zoom nutzt, werden automatisch jede Menge Daten an Facebook übertragen. Und der Sicherheitsforscher Mike Kuckertz, der hat herausgefunden, dass sie in den letzten Jahren ungefragt auf die Webcams von Millionen Zoom-Nutzern auf dem Mac zugegriffen haben. Das heißt also, es konnte quasi geguckt werden, wer sitzt vorm Rechner, was macht er, immer wenn der Rechner eben eingeschaltet war. So, und extrem scheiße ist es eigentlich, dass selbst nach der Deinstallation der Zoom-Software diese Funktionalität weitergegeben war. Also wer Zoom hat, der sollte es nie mehr benutzen, er sollte seine Kamera abkleben oder sonst was. Man muss sich das vorstellen, ich deinstalliere ein Programm und der Hersteller des Programms hat weiter die Möglichkeit, die er auch weitergibt an andere Dienste, zu gucken, was ich denn hier vor meiner Kamera alles treibe. Also, das kann eigentlich so nicht sein. Jedes Mal, wenn die Applikation geöffnet worden ist, werden Informationen über das Gerät des Benutzers, also wo er ist, der Ort und die Zeitzone und das Gerät und der Browser und Betriebssystemversion und so weiter, übertragen. Außerdem auch über welchen Telekommunikationsanbieter die Verbindung stattfindet. Das wird an Facebook übertragen, egal ob ich Mitglied bei Facebook bin oder nicht. Die gerätespezifische Werbe-ID, die auf diesen Geräten gespeichert wird, die kann man zwar ändern und löschen und dann neu anlegen und neu vergeben lassen, auch die wird an Facebook übertragen. Aber wenn man als unbedarfter Benutzer jetzt mehrere Geräte hat und hat eine Werbe-ID, dann kann jetzt erkannt werden, getrackt werden, wie ich meine Geräte nutze, von wo. Und man kann also feststellen, welche Geräte zu mir gehören und wann ich die verwende. Die ganzen Daten, die dann da zusammenkommen, die machen mich durchsichtig bis zum geht nicht mehr. Ich kann also nahezu alles über den Benutzer von Zoom herausfinden. Und dieses herausgefundene Material geht eben dann an Facebook. Es ist eine Riesenschweinerei. Der Kuckert hat ein Testkonto angelegt bei Zoom und auf der Webseite und hat dann eine sehr lange Liste von Tracking, Marketing und Analysendaten gefunden, darunter, wie er schreibt, von DoubleClick, Google Analysis, Tag Manager, Yahoo, Hotjar, Facebook und so weiter. Dieses Konto, was er da eingerichtet hat zu Testzwecken, war also dann voll mit personenbezogenen Daten, die direkt an Wutrick übermittelt worden sind. Diese Art und Weise, mit den persönlichen Daten der Kunden umzugehen, ist unglaublich. In dieser Art hat es das, glaube ich, noch nicht gegeben. Gut, in ähnlicher Art schon, vielleicht sogar noch mehr. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Der Admin einer solchen Zoom-Sitzung, der kann auch kontrollieren, ob jemand, der daran teilnimmt, eventuell ein anderes Programm gestartet hat auf seinen Rechner und gar nicht mehr guckt, was da passiert. Man kann ihn über die Kamera ja sehen, aber was auf seinem Rechner passiert, auch das kann kontrolliert werden. Wenn man also in irgendeiner Firma ist und irgendwie gemeinsam Dokumente anguckt und der eine guckt sich seine Urlaubsbilder an, kann das getrackt werden und aufgezeichnet werden. Und der Zugriff auf Webcams, wenn das Programm deinstalliert ist, ja, das ist so in dieser Art, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Also, wer Zoom benutzt, sollte wirklich das Ding deinstallieren und auch die Treiber davon restlos entfernen. Ist vielleicht nicht ganz so einfach. Man müsste an jemanden sprechen, der davon Ahnung hat, wie es geht. Es gibt wohl schon einige Tools. Ich habe die nicht ausprobiert. Ich habe kein iOS-Gerät. Für mich ist das immer ein Spionagegerät oder ein Vorschub für Spionage. Nur die Warnung, Zoom ist ein Sauprogramm. Finger davon, wer es noch nicht genutzt hat, bitte niemals nutzen. Ihr seid so durchsichtig, da ist eine Glasscheibe, nichts dagegen. So, kommen wir mal zu der nächsten Geschichte, Clearview. Also, das ist ein Unternehmen, die haben weltweit Millionen, Milliarden Bilder gesammelt aus allen öffentlichen Netzen, also von allen sozialen oder asozialen Netzwerken auf der ganzen Welt, alles was da war, und haben dazu alles, was man finden konnte, Namen, Adressen und so weiter, mit dazu getan. Und jetzt kann man bei denen sagen, hier pass auf, ich möchte ganz gern an deinen Daten Anteil haben. Wie sieht das aus? Und dann kann man die Dienstleistung kaufen. Diese Dienstleistung wird von verschiedenen Sicherheitsdiensten auch in Deutschland in Anspruch genommen. Also klare Verstöße gegen die DSGVO. Der Johannes Kasper, Datenschutzbeauftragte, der ist jetzt dabei, mit anderen europäischen Datenschutzorganisationen dagegen vorzugehen und verlangt jetzt von Clearview die Herausgabe der Kunden, die so etwas in Anspruch nehmen. Also zum Beispiel dabei ist das BKA. Sieht dann so aus, BKA kommt, macht Foto von dir, gibt das an Clearview und bekommt alle möglichen Informationen, wann du wo gewesen bist, was du geschrieben hast, wen du beschimpft hast, was du gekauft hast oder sonst etwas. Und diese Bilder werden natürlich und diese Abfragen wieder zu den Datensatz dazu gebastelt, wollte ich sagen. Bei Apple wird diese Applikation seit kurzem blockiert. Da hat man wohl relativ schnell reagiert. Aber diese biometrischen Daten von vielen Millionen Benutzern, da gibt es gar keine Grundlage, gar kein Gesetz, dass so etwas erlaubt wäre. Und selbst wenn die Firma auf dem Mond sitzen würde, sie darf die Daten in Deutschland von Deutschen nicht sammeln. Und wenn Dienste diese nutzen, ist das genauso illegal. Auch diese Dienste oder vielleicht auch Firmen, nicht nur Sicherheitsdienste, verstoßen damit ganz klar gegen die DSGVO. Also man muss klar sagen, Clearview zum Beispiel verlangt zum Beispiel auch, wenn man daran teilnehmen will, Ausweisdokumente. Also man soll den Ausweis kopieren, weitergeben. Etwas, was überhaupt nicht geht. Einmal kann das keiner fordern, außer staatlichen Stellen. Alle anderen haben kein Recht dazu. Ich kann es zwar freiwillig machen, aber alle anderen haben kein Recht dazu. Aber wenn man sowas macht, dann sollte man wirklich nur die absolut notwendigen Daten weitergeben. Also eine Kopie machen vom Ausweis und den Rest schwärzen, aber wirklich schwärzen, damit da keiner drauf gucken kann. Gesichtserkennung wird ja teilweise auch schon öffentlich eingesetzt. Auch hier gibt es wieder Verbindungen zu Clearview, dass einige Einrichtungen, sage ich mal, wo Kameraüberwachung existiert, dass die ihre eigene Überwachung mit Clearview verknüpfen, um zu wissen, wer läuft denn da die Rolltreppe rauf oder runter oder kommt da um die Ecke oder kommt in den Laden zum Einkaufen oder sonst etwas, um dann eventuell auch noch zu gucken, wer ist das, wo kommt der her, was hat der für Geld, was verdient der, was kauft der, wo sind seine Interessen und sonst was. Ich meine, ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, Gesichtserkennung lässt sich einfach nicht mehr unterdrücken. Die ist da, diese biometrische Schweinerei. Und wenn ich mir überlege, wo überall Kameras sind und stehen, ganz legitim, und wo überall Kameras illegitim stehen und dass zum Beispiel die Daten der sogenannten Bodycams unserer Polizei auch im Ausland gehostet werden und nicht in Deutschland, da wird mir eigentlich nur noch übel. Man müsste wirklich, Corona sei Dank, den ganzen Tag mit einer Maske herumlaufen, allerdings mit einer Vollmaske. Nur wir haben ein Vermummungsverbot. Das heißt, offensichtlich laufen hier verschiedene Interessen gegeneinander. Einmal, dass der Staat wissen will, wer läuft denn da rum. Ich darf mich nicht vermummen, ich darf nicht vermummt Auto fahren, ich darf nicht vermummt in einer Demonstration laufen. Es sei denn, wir haben Winter und Schneesturm. Das heißt, ich muss mein Gesicht schützen oder warm halten. Und auf der anderen Seite tut er aber nichts oder fast nichts dagegen, dass diese Daten, die dann bei Nichtvermummung erhoben werden können, ohne mein Wissen und auch millionenfach erhoben werden, dass die nicht irgendwo gespeichert werden und ich dann tja, in einer Art und Weise erkennbar bin, trackbar bin, verfolgbar bin, überwachbar bin, wie Science-Fiction-Autoren sich das nicht vorstellen konnten. Es ist heute kein Problem. Ich kann bei Clearview mich anmelden und gegen einen Obolus kann ich einfach sagen, hier hast du Bild, wo ist denn der wie und wann und wo gewesen, wie ist der aufgetreten, was geschieht da. Quasi von jedem, der irgendwo mal ein Bild von sich bei Facebook und ähnlichen Diensten veröffentlicht hat oder in irgendeinem Blog oder irgendwo anders. Also, im Grunde genommen ist die Situation zum Weglaufen. Sie ist gar nicht mehr aufzuklären. Wir haben hier eine technische Möglichkeit, die ausgenutzt wird, die keiner auf dieser Welt mehr kontrollieren oder zurückdrehen kann. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir immer und überall von Sicht- oder unsichtbaren Kameras überwacht werden und dass immer irgendwo jemand sitzt, der guckt, wo geht denn jetzt gerade hin, was macht denn jetzt gerade? Eine Scheißwelt, hätte ich was gesagt, keine schöne Welt mehr. Im letzten Audio, den ich Anfang März aufgenommen habe, hatten wir, glaube ich, in Deutschland 16 Infizierte und keine Todesfälle durch diese neue Coronavirus. Das hat sich mittlerweile geändert. Unsere Politik hat den Anfang wirklich verschlafen. Es wäre eindämmbar gewesen, es wäre erkennbar gewesen. Gut, ich muss natürlich ganz klar sagen, man kann viele Dinge nicht vorhersehen und Politiker sind auch keine Hellseher. Ich bin der Meinung, man hätte früher schneller reagieren müssen. Man hat in Deutschland nicht vorschnell reagiert, man hat noch nicht mal schnell reagiert, aber man hat notwendig reagiert, als es dann da war. Gut, Problem ist natürlich, ein solches Virus ja, wenn das Teil einmal da ist, den wieder einzufangen, man kann es nicht. Wir haben ja kein Mittel dagegen. Es geht nicht. Man kann nur versuchen, das, was die Politik getan hat, und das ist richtig, was sie getan haben. Mal davon abgesehen, dass Politiker in einer solchen Situation nichts richtig machen können. Egal, was sie tun, es wird immer von irgendeiner Seite oder eigentlich von mehreren Seiten kritisiert. Es sind immer genügend Klugscheißer da, die sagen, das und das hätte ich anders oder besser gemacht. Nur die meisten von diesen Klugscheißern haben gar nichts gemacht. Wir sehen die Großschnauzen in der Politik, die vorher über alles Mögliche getönt haben. Wo sind sie jetzt? Sind weg. Unsere Politik besteht im Moment aus Merkel, aus, was haben wir noch, Söder, Altmaier. Ja, es sind noch ein paar. Und was die getan haben, das ist richtig, das ist gut. Natürlich ist das für einige Menschen, für einige Branchen, für einige Firmen ja tödlich, muss man sagen. Gaststätten, die nicht mehr aufmachen dürfen, Friseure, die keine Kunden mehr empfangen dürfen, das ist alles schlimm. Nur wir müssen wirklich abwägen, was ist denn wichtig? Diese Unternehmen, Einzelunternehmer, Freiberufler oder kleine Unternehmen bekommen eine Unterstützung. Die reicht natürlich nicht aus, aber die Situation, die ist ja weder von der Regierung verschuldet noch von diesen Leuten. Und wenn die jetzt von unserem Staat, von uns allen, von der Gemeinschaft eine Hilfe bekommen, darüber zu meckern, ist eigentlich falsch. Es ist nun einmal so, wenn irgendwelche aus der Natur kommenden Änderungen verantwortlich dafür sind, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr ausüben können oder dürfen, weil sie schädlich für andere sind, kann man niemand dafür verantwortlich machen und kann nicht sagen, gut, jetzt gehe ich pleite oder sowas. Es gibt so viele Firmen, Unternehmen und Berufszweige, die weggefallen sind in den letzten Jahren. Nicht durch Viren, sondern einfach durch eine normale Entwicklung. Und jetzt ist es aber massiv so, dass durch Maßnahmen, notwendige Maßnahmen, lebenserhaltende, lebensschützende, gesundheitsschützende Maßnahmen der Regierung einige massiv in die Bredouille gekommen sind. Das ist sehr zu bedauern, wirklich. Und jeder, der jetzt Probleme hat, egal ob es mit Kinderbetreuung sei oder mit irgendetwas anderem oder auch wirtschaftlich, es ist sehr zu bedauern. Aber es ist nicht zu ändern. Es werden Hilfen angeboten, es muss deswegen keiner verhungern. Vielleicht verliert der eine oder andere seine Existenz, aber nicht sein Leben. Und es geht ja weiter und es geht ja auch wieder aufwärts. Und es wird ja auch einen Nachholbedarf geben. Gut, nicht für alle Branchen. In einer Gaststätte, da kann man nicht sagen, hör mal, du hast 3 Monate keinen Umsatz gemacht, jetzt darfst du wieder aufmachen, jetzt kommen die Leute und fressen das, was sie die letzten 3 Monate nicht konsumiert haben, auf einmal. Geht alles nicht. Genauso ist es auch mit Urlaub, Reiseveranstalter. Nur bekommen wir nicht jetzt gezeigt, was wir alles nicht brauchen, was alles in irgendeiner Art nicht notwendig ist zum Leben. Ob es nun Kreuzfahrtschiffe, Urlaubsreisen oder sonst was sind, ob es nun irgendwelche Schönheitsfarmen oder Muckibuden oder was auch immer sind, alles das, was wir nicht unbedingt zum Leben brauchen, wir bekommen doch gezeigt, es geht auch ohne. Dann müssen wir uns mal überlegen, warum haben wir das denn vorher gemacht, konsumiert? Weil die Werbung uns gesagt hat, dass wir das brauchen, dass wir uns schminken müssen, dass wir irgendwelche Dinge kaufen müssen, die wir gar nicht brauchen. Die Menschen sparen jetzt im Moment Geld. Also wer nicht wirtschaftlich betroffen ist, also durch Kurzarbeitergeld, was hoffentlich noch aufgestockt wird, oder durch Verlust des Arbeitsplatzes, der spart Geld, weil er gar nicht mehr so viel ausgeben kann. Wir müssen einfach mal überlegen, müssen wir denn wieder versuchen, den alten Zustand wiederherzustellen nach Corona? Oder sollten wir einfach mal überlegen, braucht man das ganze Geschiss eigentlich noch? Muss denn das eigentlich alles sein? Neu denken ist, glaube ich, wichtig. Nicht versuchen, den alten Zustand wiederherzustellen, was wir sowieso nicht schaffen werden, sowieso nicht geht, sondern neu denken. Müssen wir tatsächlich irgendwo hinfahren, in irgendein Büro, wo ein Computer steht und wo wir von morgens bis abends die Tastatur quälen? Oder können wir das nicht zu Hause machen? Wenn jemand die Möglichkeit zu Hause hat, sich irgendwo eine Arbeitsecke einzurichten und wenn der Staat den Finanzämtern sagt, pass mal auf, eine Arbeitsecke ist auch ein Arbeitszimmer, das kann er genauso absetzen, als wenn er einen eigenen Raum hat. Nur weil er eine kleine Wohnung hat, muss man ihn ja nicht dann unterdrücken. Er fährt nicht mehr mit dem Auto, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben einen Umweltschutz im Moment, der traumhaft ist eigentlich. Wir müssen nicht mehr mit Reisen, mit Fahren in Staus irgendwo Zeit verdatteln. Wir müssen nicht mehr mit dem Zug fahren, weil wir in irgendeiner Filiale sind und einmal im Monat in die Zentrale irgendwo in Deutschland müssen, wo hunderte Kilometer entfernt sind. Die ganze Zeit, die wir damit verbraucht haben, die haben wir zur Verfügung. Die können wir als Freizeit nutzen. Denn die Fahrt zur Arbeit bekommen wir normalerweise nicht bezahlt. Wir müssen einfach überlegen. Wir müssen auch überlegen, müssen wir wirklich laufend irgendwo essen gehen? Tut mir leid, liebe Restaurantbesitzer, aber systemrelevant seid ihr nicht. Menschen können auch zu Hause etwas zu essen machen und da kochen. Natürlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich noch in Köln wohnen würde, in einer Wohnung, wo ich auf dem Balkon zum Innenhof habe, wo dann abends, was weiß ich, ganz, ganz viel Musik ist und lauter Gesang und vielleicht auch, wenn man da einen Rettungsdienst hat, der dann mit der Tütata nachts 15 Mal da rausfährt und dann die drückende Hitze im Sommer noch in der Stadt und dann noch mit 2, 3, 4 Kindern, das ist kein Paradies, das ist schon klar. Das wird sich aber auch wieder ändern. Da wird auch der Verstand dann einsetzen. Wenn wir, ich sag mal was Böses, umerzogen sind, dass wir uns nicht mehr so nah auf die Pelle rücken und wenn, dass wir einen Gesichtsschutz, Mund-Nasen-Schutz tragen, damit wir andere nicht so infizieren können, als hätten wir keinen Schutz, sondern wo wir schon ganz nah ran müssten oder sonst was, wenn wir andere nicht mehr unbedingt berühren müssen, dann können wir doch mal in einen Park gehen, dann können wir doch mal irgendwo da, wo ein paar Bäume sind, hingehen, dann können wir vielleicht mal am Wochenende einfach rausfahren, irgendwo in ein Naherholungsgebiet, muss ja gar nicht sein, mit diesen ganzen Rudelvergnügungen da, sondern irgendwo auf dem Feld. Kann sich das keiner mehr vorstellen, dass ich mal in die Eifel fahre, auf dem Feldweg, da irgendwo an einer Kapelle, da ist eine Bank, setze mich da hin und pack meinen Kartoffelsalat aus und guck mir die Gegend an, über die Hügel der Eifel drüber, sehe die Wolken vorbeiziehen, die Kinder können frei laufen, die brauchen keine Angst zu haben, überfahren zu werden. Kann sich das keiner mehr vorstellen? Ist das schlimm oder ist das nicht irgendwie viel, viel natürlicher, als wenn ich in künstliche Welten irgendwo eintauche, viel, viel, viel Eintritt bezahle, dort möglichst viel konsumiere, nur um ein Riesenerlebnis zu haben, über das ich dann berichten kann? Mir ist es lieber, irgendwo zu sitzen, in die Gegend zu gucken, fast nichts zu sehen, Vögeln zuzuhören, die sich irgendwas zu erzählen haben, was sicherlich nicht viel sinnvoller ist als das, was manche Menschen sich erzählen, und einfach zu genießen. Man sollte darüber nachdenken, wir haben jetzt im Moment die Pause, wir haben jetzt im Moment die Möglichkeit, was hier passiert ist. So, aber Coronaviren gibt es ja schon seit langer, langer Zeit. Dazu gehören auch unsere Grippegeschichten, da diese SARS oder manche sagen auch SARS-Pandemie war ja genauso eine Geschichte, es war ja auch Coronavirus. So, und wir haben also jetzt dieses Covid-19 oder SARS-CoV-2, die sind ja zuerst in China aufgetaucht. Und man spricht darüber, dass es wohl in einem Fischmarkt in der Region Wuhan gewesen sein soll. Und möglicherweise von Schlangen, Fledermäusen oder Zibetkasten übertragen worden ist. So genau weiß es keiner. Gut, es gibt Leute, die Schuldige suchen, die sagen dann, die Chinesen haben das aus dem Labor bewusst oder unbewusst freigesetzt, was auch immer. Es ist nun mal da. Nur, ich bin der Meinung, Menschen sind eigentlich zu dumm, an solches Ding zu basteln. Entstanden ist dieses Coronavirus, Covid durch Mutationen. Das heißt, die Natur macht bei der Reproduktion Fehler. Dieses Virus ist ja ein Kuckucksei. Das vermehrt sich nicht selbst, das legt sein Ei quasi in menschliche Zellen und programmiert die quasi um, dass sie sich selbst reproduzieren und nicht mehr das tun, wofür sie eigentlich da sind. So vermehrt es sich. So, und dabei passieren Fehler. Die Natur macht Fehler, wie wir Menschen auch. Wir sind ja in der Regel Natur. Und das sind so viele Fehler dann dabei, dann stimmt das Programm nicht mehr. Und dann kann das Virus der Zelle nicht mehr sagen, mach mich so, dass ich dich auch zukünftig und andere Zellen dazu bringen kann, mich zu reproduzieren, sondern da ist dann eine Macke drin, funktioniert nicht. Das Programm Virus, sagen wir mal so, hat irgendwo fehlen ein paar Byte und es geht nicht mehr. Aber da jetzt zufällig immer irgendwo so ein paar Byte verändert werden in diesem Virus, Byte, sagen wir Moleküle, Molekülgruppen, nur für die Computermenschen ist vielleicht das Byte besser, wenn man dieses Virus als Programm betrachtet. Dann wissen wir, wenn wir einfach zufällig in irgendeinem Code ein paar Byte ändern, dann läuft der ganze Schiss nicht mehr. So, und deswegen diese ganzen Veränderungen, diese ganzen Strukturänderungen führen dazu, dass die so geänderten Viren sich nicht mehr fortpflanzen lassen können, muss man ja sagen. Aber jetzt irgendwann ist diese zufällige Veränderung, verursacht die etwas, was dieses Programm weiterlaufen lässt und sogar noch neue Möglichkeiten ermöglicht. Das ist ja durchaus denkbar, dass man irgendwo einen Byte reinknallt, einen Befehl verändert und plötzlich macht das Programm was anderes, verzeigt woanders hin, hat andere Parameter oder sonst etwas. Und genau das, dieses Unwahrscheinliche, ist passiert. Warum? Weil die Natur unendlich viele Fehler macht, unendlich viele Möglichkeiten hat. Und einmal ist eben etwas dabei, das klappt. Und wir sind ja auch da. Das ist ja auch ein Fehler der Natur. Und jetzt ist es eben da. Und wir haben keine Möglichkeit dagegen. Wir wissen ungefähr, wie das aussieht. Wir können unter dem Elektronenmikroskop gucken, was passiert. Aber wie wir dagegen vorgehen können, wir können ja diese Milliarden und Abermilliarden Viren nicht einzeln irgendwo rausziehen und mit dem Hammer draufhauen, sondern wir müssen ja ein Medikament haben, welches dieses Virus in irgendeiner Art unschädlich macht. So, und das Medikament ist eigentlich der Mensch selbst. Der Mensch hat ein Abwehrsystem, und wenn ein Virus erkannt wird, dann werden Antikörper entwickelt. Und wenn der Mensch gesund ist und genug Kraft hat und genug Antikörper entwickeln kann, übersteht er diese Virusgeschichte auch. Die Antikörper bleiben im Blut und wenn das Virus wiederkommt, sagt er, habe ich einen richtigen Hammer dafür, haut drauf und gut ist. Allerdings vergisst der Körper das. Und wir wissen jetzt noch nicht, wie schnell er das vergisst. Denn es gibt einige Menschen und einige Forscher, die sagen, also wir haben es gesehen, nicht alle Menschen entwickeln Antikörper, überstehen trotzdem die Krankheit und irgendwann auch die Antikörper entwickelt haben, können wieder befallen werden. Ob das so stimmt, das steht noch gar nicht fest. Das ist alles noch so ziemlich unwägbar. Richtig ist aber ganz klar, dieses Virus ist gekommen, um zu bleiben. Das kriegt man nicht mehr los. Das Einzige, wir können versuchen, ein Medikament dagegen zu finden, mit dem wir dieses Virus ja, sagen wir mal, ihm irgendeine Art Maske aufsetzen, dass es von unserem Immunsystem erkannt wird, dass unser Immunsystem sagt, okay, den Kram kenne ich, jetzt nehme ich das richtige Werkzeug und mache das Teil platt. Das ist das Einzige. Es wird, wie viele andere Viren, immer wieder kommen. Es bleibt ja auch immer da und wir müssen regelmäßig dagegen unsere Medikamente nehmen, sobald sie da sind. Alles das, was jetzt passiert ist, was die Regierung gemacht hat, und ich sage nochmal, bisher ist es alles richtig gelaufen, weil es Erfolg hat. Nur das ist der Maßstab, nach dem man wirklich messen kann, was die Regierung tut. Das Prinzip ist eben nur, man zieht jetzt die Menschen so weit auseinander, dass sie sich nicht mehr anstecken können, bis auf wenige, wo es nicht mehr anders geht, oder bis auf irgendwelche Übertragungswege, die wir vielleicht noch nicht kennen. So, jetzt stecken sich nicht so viele an. Und jetzt beherrschen wir das, weil wenige Infizierte da sind und noch weniger die medizinische Betreuung brauchen und noch weniger die medizinische Intensivbetreuung brauchen, sodass unser Krankheitssystem damit fertig wird. So, wir verlangsamen das also, aber die Infektion von 60-70% aller Menschen, die können wir nicht verhindern. Das geht einfach nicht, sondern wir dehnen sie nur so weit, dass wir sie medizinisch beherrschen können. Also nochmal, wir brauchen überhaupt keine Hoffnung zu haben, dass wir dieses Virus besiegen. Wir können es nur unschädlich machen für uns, wenn wir einen Wirkstoff haben. Und wir müssen weiter Disziplin haben, weiter Abstand halten voneinander, möglichst keine Kontakte oder möglichst wenig Kontakte. Und ja, das ist eigentlich die schlechte Nachricht. Dieses Virus ist gekommen und es bleibt. Und wir machen im Moment mit unseren medizinischen Möglichkeiten nichts dagegen. Nicht nur, weil wir kein Medikament haben, sondern weil wir ganz einfach gegen solche Krankheiten nichts tun können. Wir sehen es ja, die Grippewelle kommt jedes Jahr wieder. Und da verändern sich ja auch diese Viren. Das heißt, der Impfstoff vom vergangenen Jahr, der muss wieder neu angepasst werden an die veränderten Viren, die dann da sind, damit wir dagegen geschützt sind. Das ist also eine ganz normale Sache. Hier bei diesem Covid-19 ist es eben nur so, dass jeder Infizierte mehr Menschen anstecken kann aufgrund der besonderen Ausbreitungsbedingungen dieser Teile als bei einigen anderen Viren. Deswegen wird so ein Buhai darum gemacht, deswegen ist es so gefährlich. Ein gesunder Mensch hat kein sehr hohes Risiko, daran zu sterben. Aber ein Mensch, der Vorerkrankungen hat, und je älter die Menschen sind, umso mehr Krankheiten haben sie im Laufe der Zeit aufgesammelt, der hat natürlich nicht, der Körper hat dann nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren. Und deswegen muss man sehen. Dazu kommt, dass die Inkubationszeit, also die Zeit von der Infektion bis das Teil ausbricht, irgendwo zwischen 2 und 10 Tagen liegt. Das heißt also, nach 10 Tagen weiß ich nicht mehr, mit wem war ich denn zusammen? Wer war denn das? Das ist ein weiteres Problem. Deswegen diese Quarantäne. Dann, wenn in der Zeit nichts ausgebrochen ist, kann man sagen, okay, der ist wahrscheinlich nicht infiziert oder hat es überstanden. Wenn aber in der Zeit was ausbricht, muss man gucken, mit wem war denn der zusammen? Und die müssen dann auch in Quarantäne überprüft werden. Wir haben nur diese primitiven Mittel, um gegen diese aktuelle Covid-19-Geschichte vorzugehen. Tja, behandeln lässt sich diese Krankheit eigentlich nicht. Die Ärzte können eigentlich nur die Symptome bekämpfen und die Krankheit selbst nicht heilen. Es ist keine schöne Nachricht, aber da hat ein Reproduktionsfehler in der Natur etwas ausgelöst, was die ganze Welt innerhalb kürzester Zeit verändert hat. Es ist schon in irgendeiner Art irre. Man sitzt da und sagt, Mensch, könnte es nicht sein, wie vergangen ist? Ja, da kommt irgendwas, das kann ich nicht sehen, da kann ich nichts dagegen tun, da habe ich kein Mittel dagegen. Wie bitteschön soll man denn sich jetzt verhalten? Verhalten kann nur sein, dass wir wirklich Abstand voneinander halten. Wir müssen uns voneinander isolieren. So, und Desinfektion, man muss nicht unbedingt Desinfektionsspray haben, aber man muss sich regelmäßig mindestens die Finger waschen. Warum? Dieses Virus hat eine Fetthülle. Das sind also Proteine außen und Fetthülle und innen drin ist die RNA. So, und die Seife mit Wasser zusammen. Seifenmoleküle haben zwei Enden. Das eine heftet sich an die Wassermoleküle, das andere an das Fett. Und damit werden diese Seifenmoleküle zu Werkzeugen, welche die Fetthülle des Virus aufbrechen. Jetzt bleibt die RNA ohne Hülle, ohne Schutz und kann sich dann auch nicht mehr vermehren. Also mit Waschen brechen wir die Fetthülle des Virus auf, legen die RNA frei, die dann schutzlos ist und irgendwann zerfällt und sich nicht mehr vermehren kann, verliert ihre Funktion. Waschen, gut, muss man nicht sagen, muss überall gewaschen werden. Um die Fetthülle zu zerstören, brauchen wir eine Einwirkungszeit von einigen Sekunden. Also man sollte sich schon 20, 30 Sekunden die Hände gründlich waschen, die Finger ineinander verhaken und richtig reiben, dass überall die Seife mit dem Wasser hinkommt. Das ist die einzige Möglichkeit für uns, dieses Virus wirklich zu zerstören. Gut, leider können wir nicht die Seife in die Lunge schütten, dann könnten wir das Virus da auch zerstören, aber das hätte andere Konsequenzen. Also, bitte geht davon aus, die Einschränkungen, die Politiker werden ja so langsam mutig und sagen die Wahrheit, werden uns noch viele Monate begleiten. Wenn wir unser Verhalten ändern und auf Abstand zueinander gehen und nur noch digital miteinander kommunizieren, und auch am Strand und auch irgendwo anders Abstand halten, können wir die gegenseitige Infektion so in den Griff bekommen, so niedrig halten, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Nur wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn hier Lockerungen erlaubt werden von der Politik und die Infektionszahlen geht wieder drastisch hoch, dann wird es wieder Einschnitte geben und die werden vielleicht auch härter sein als vorher. Ob wir die dann wirtschaftlich überleben, denn irgendwann kann man nicht mehr einfach Geld in die Wirtschaft pumpen, ohne dass man Neues hat. Gut, man kann es drucken, aber das ist ein anderes Problem. Irgendwann geht's nicht mehr. Also es liegt in der Verantwortung eines jeden, dem Nächsten, dem Nächsten im Sinne nach nicht, aber anderen nicht zu nahe zu kommen. Immer Abstand zu halten. Also 1,5 Meter ist schon knapp. 2 Meter sollten es sein. Und wenn wir 2 Meter Abstand halten, geht man heute davon aus, dass man sich nicht anstecken kann. Die feuchte Aussprache des anderen trägt nicht so weit. Und wenn wir eine Maske haben, dann wird unsere eigene feuchte Aussprache auch schon vorher gebremst. Dann ist die Reichweite noch kürzer. Wenn wir eine FFP2 oder FFP3 Maske haben, aus dem medizinischen Bereich, die schützt uns auch selbst. Das heißt, die sorgt dafür, wenn wir eine Maske haben, eine FFP3, die auch ein Ventil hat, die sorgt auch dafür, dass sie fest am Gesicht anliegen kann und dass von außen keine Viren eindringen. Andere Masken, die beim Ausatmen sich aufblähen und öffnen, wenn man dann einatmen kann, kann von außen natürlich wieder was reinkommen, sind zum Selbstschutz nicht geeignet, nur zum Schutz des anderen. Ich hoffe, war das letzte Mal, da ich was sage. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen klar machen. Wir können nichts dagegen tun. Wir können nur die Ausbreitung so weit verlangsamen und können uns selbst mit waschen und desinfizieren und Seife schützen, aber das Virus selbst kriegen wir als Menschen nicht weg. Vergesst es ganz einfach. Und schimpft nicht nur auf die Politiker. In der Situation kann man nur handeln. Ob richtig oder falsch, ist egal. Man kann nur handeln. Fehler macht man nur dann, wenn man nicht handelt. Die Fehler waren am Anfang da, da hat man nicht gehandelt. Aber jetzt hat man gehandelt und man versucht auch politisch die Folgen abzumildern, dass immer irgendwo Leute sind, die durchs Raster fallen. Das ist nun mal ganz normal im Leben. Das ist sehr, sehr traurig und da muss man im Einzelfall helfen. Und da gibt es ja auch viel Hilfe untereinander. Da müssen wir zeigen, dass wir als Gesellschaft wirklich zusammenhalten können. Das kann der Staat nicht in jedem kleinen Einzelfall. Aber schimpft nicht auf die Politiker, die handeln, die tun was. Und die reißen sich wirklich den Arsch auf mit ihren vielen, 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 vielen Sitzungen. Die müssen ja mit so vielen Leuten sprechen, so viele Sachen abwägen, so viele Sachen entscheiden. Das geht fürchterlich an die Substanz. Was ich nicht gebraucht hätte, das wäre die Ansprache des Bundespräsidenten gewesen. Für mich war das ein Kasperltheater. Einmal seine gesamte Gestik, seine gesamte Körperhaltung. Der konnte ja nicht mal ruhig auf dem Stuhl sitzen. Und seine Handbewegungen passten nicht zu den Inhalten, die er gesagt hat. Er hatte irgendwelche Berater, die ihm irgendwas beigebracht haben, die aber selbst so blöd sind zu begreifen, was natürliche Bewegungen sind oder nicht. Aber wenn man eben als Bundespräsident das Geld hat und sich schulen lässt von irgendwelchen Leuten und selbst nicht sagt, Mensch, das ist das, was ich sagen will. Das sind meine natürlichen Bewegungen, meine natürlichen Gesten. Wenn man sich quasi da zum Püppchen macht, ja, und dann seine ganzen Formulierungen. Also das hätte ich nicht gebraucht. Hier hätte ich wirklich eine klare Meinung gebraucht, eine klare Ansage gebraucht. Und nicht das, was weiß ich, den Großeltern zerreißt es das Herz, nicht wenigstens die Eltern an Ostern zu sehen, umarmen zu können und sowas. Sag mal, wofür soll das gut sein? Eine richtige, klare Unterstützung, zu sagen, pass auf, dies und das, so sieht es aus, haltet euch bitte daran, macht es so, die hat es nicht gegeben. Naja, gut, aber ist ja nicht die erste Rede, die irgendwo für mich zumindest für die Gosse war. Supercomputer, haben wir lange nicht mehr darüber berichtet, weil, naja, die werden immer ein bisschen schneller und brauchen dann immer mehr Strom, überproportional mehr und was weiß ich nicht. Ja, und das, was die Unternehmen mit Supercomputern anstellen, ist manchmal auch nicht so super gut. Aber wir sollten mal wieder einen Blick darauf werfen, was da im Moment passiert. Und zwar in Oak Ridge, Argonne und Lawrence Livermore National Labs, das sind Forschungseinrichtungen, da arbeiten Hardwarehersteller seit vielen Jahren an neuen Großrechnern. Die wollen die Grenze von 1 Exaflop bei doppelt genauen wissenschaftlichen Berechnungen knacken. Und jetzt sieht es so aus, als hätten sie mit dem Exascale Supercomputer El Capitan oder Capitan für den sie 2023 dann wirklich in Betrieb nehmen wollen, ein Konzept entwickelt, damit dieses Teil schneller werden soll. Also der soll schneller sein als die schnellsten 200 Supercomputer. Schneller werden. Ja, ein Exaflop müssen wir mal versuchen, ein bisschen einzuordnen. Also Exa ist 10 hoch 18, eine 1 mit 18 Nullen. Kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Eine Milliarde Milliarden kann man sich auch nicht mehr vorstellen bei unseren Gehältern. Oder eine Trillion. Also ist irgendwo raus, ganz raus aus der Vorstellung, die wir haben. Es sind also 10 hoch 18 Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Jetzt sind die also dabei, mit diesem neuen Konzept, was sie dann 2023 zum Laufen gebracht haben wollen, dieses Teil auf 2 E-Flops zu Exaflops zu beschleunigen. Die USA stecken natürlich da drin, Verteidigungsministerium steckt natürlich da drin, Die sind zum Beispiel auch für die Atomwaffen in den USA zuständig und für die Forschung und so weiter. Aber irgendwo muss das Geld herkommen dafür. Und es war ja schon immer so, dass Militär viel Geld in Forschung gesteckt hat. Wir wissen warum. Der Forschungsrahmen finanziell sind 600 Millionen US-Dollar. Und damit kommen sie wahrscheinlich in irgendeiner Art auch aus. Das sieht wohl so aus. Der Energieverbrauch dieses neuen Computers soll bei etwa 10 bis 20 Megawatt liegen. Megawatt, Millionen Watt. Also auch das ist irgendwo in der Größenordnung, wie es heute auch bei den anderen Computern ist. Wird also schneller, aber braucht nicht mehr. In Spitzen Zeiten, Spitzenleistungen. So ein Computer braucht ja nicht immer genauso viel. Und je nachdem, wie er arbeitet, ist bei uns genauso. Arbeiten wir mehr, brauchen wir mehr Futter. Sollen also 40 Megawatt nicht überschritten werden. Man geht davon aus, dass also irgendwo 30 bis 40 Megawatt das Maximum ist, was der bei bestimmten Rechnungen dann konsumieren wird. Gut, also es gibt neue Computer. Was man damit machen will, weiß man noch nicht. Es sind einzelne Racks, die da zusammengebaut werden und die direkte Flüssigkeitskühlung haben, weil die Hitze in diesen Prozessoren irgendwo im Kilowattbereich liegen und die Hitze muss abgeführt werden. Also muss man flüssigkeitskühlen, damit man die Hitze schnell von den CPUs herausbekommt und draußen kühlen kann, um sie wieder rein, also wie bei jeder normalen Kühlung. Nun weiß man aber im Moment nicht, ist es jetzt vielleicht schon eine der letzten Leistungssteigerungen, die möglich sind, denn man müsste künftig andere Lösungen finden, um die Performance noch weiter zu steigern. Man kann das Ding nicht einfach weiter skalieren, das geht nicht. Und die Rechenkerne selbst können wir auch nicht mehr viel auf Basis der heutigen Technologie beschleunigen. Das heißt also, irgendwo scheint damit dann eine Grenze erreicht zu sein. So, 2023 sind ja noch ein paar Tage, bis es soweit ist. Und dann wird man sehen, ob die Vorstellung, die Planung tatsächlich auch das Ergebnis zeigen werden, was man sich heute davon vorstellt. Dieses Teil wird also mit Zen 4 Kernen ausgerüstet, also aktuelle AMD CPUs, die den Codenamen Genova haben. Dazu kommen dann noch die Beschleunigerkarten von Radeon Instinct, die, ja, man muss ja sagen, eigentlich irgendwo aus der Normaltechnologie sind. Früher waren Supercomputer ganz diskret aufgebaute Maschinen. Heute nimmt man optimierte Standardbausteine dafür und nagelt die so zusammen und tunt die so weit und takte die so weit hoch, dass man nun tatsächlich da Leistungen bekommt, die alles das, was wir früher mal hatten, weit in den Schatten stellen. Also es geht wohl weiter. 2 E-Flops ist geplant und dann sehen wir mal, ob dann vielleicht irgendwann die schon längst angekündigten und immer wieder mit neuen Ideen versehenen Quantencomputer tatsächlich für solche massiven Rechenleistungen zum Einsatz kommen können. Denn auch da gibt es eine ganze Menge neue Überlegungen und Entwicklungen. Aber es liegt auch in der Zukunft. Und es ist auch die Frage, brauchen wir das? Wofür wir das dann brauchen? Gut, wir könnten das Wetter genauer bestimmen. Wir könnten natürlich im militärischen Bereich mehr Mist produzieren. Aber im Grunde genommen reichen uns unsere heutigen Systeme doch aus. Und warum man jetzt wirklich noch nach noch höherer Rechenleistung strebt, ist nicht so ganz verständlich. Neue Gedanken, tatsächlich echte Parallelverarbeitung, an der wir seit, also ich weiß es, seit 40 Jahren forschen, die aber nicht so effizient umsetzbar ist, wie es zum Beispiel unser Gehirn macht. So etwas tatsächlich mal in Silizium zu gießen, wäre sicherlich interessanter, als hier immer wieder neue Dinger da vorzustellen, mit denen der wirkliche Mensch keinen Fortschritt erreichen kann. Brain-to-Text-Systeme. Es scheint so, als hätte man tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, Hirnsignale auszulesen und in Wörter zu übersetzen. Mit einer Fehlerrate von etwa 3%. Das heißt also, man liest Hirnsignale aus, die gehen auf gekoppelte neuronale Netzwerke und übersetzen diese Hirnsignale dann in gesprochene Sprache. Es gibt immer viele Menschen, die die Sprachfähigkeit durch Unfall und Krankheit verloren haben. Und da ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn man solche Technologien hat, sinnvoller als Riesencomputer zu bauen. Und die Schnittstellen vom Gehirn zum Computer, die war ja bisher ja auch so ein bisschen verpönt. Und weil das so, dann so eine Art Gedankenlesen ist. Aber hier ist es eigentlich so, dass man die Funktionalität des Gehirns nimmt, wenn wir Worte sprechen, wird ein charakteristisches Aktivitätsmuster im Gehirn erzeugt und hier ein lernfähiges Computersystem draufgesetzt, welches diese Muster erkennen kann und anschließend in Wörter umsetzt, also zuordnet. Das ist also schon seit längerer Zeit gelungen. Und mit dem neuen System kann man also wirklich gesprochene Silben und Worte allein durch die Aufnahme von Hirnsignalen und ja zumindest teilweise in verständliche gesprochene Sprache umwandeln. Bisher war der Wortschatz auf etwa 100 Wörter begrenzt und die Fehlerrate beim Erkennen lag bei rund 25%. Mittlerweile sagt man, wir können im Prinzip unendlich viele Wörter erkennen, wenn wir sie gelernt haben, wenn das selbstlernende System, die gelernt hat, und unsere Fehlerrate von 3%. Die Tests zeigen, dass Sätze, die im Schnitt 9 Wörter lang waren und hatten ein Vokabular von 250 verschiedenen Wörtern bei den Tests so etwas. Und dann hat man die Hirnsignale aufgezeichnet. So, und das System hat sie sehr schnell und sehr effizient gelernt. Mittlerweile ist man aus dem Labor raus und hat eine Wortfehlerrate von unter 5% in der Anwendung erreicht. Und das ist schon irre. Wenn ich mir überlege, ich denke, ich will etwas sagen und irgendeine Maschine sagt das, was ich mir gedacht habe, das ist schon ganz schön. Ich denke da auch an ganz andere Sachen, nicht nur an Menschen als Hilfsmittel oder so etwas, sondern nervt sie das nicht auch? Egal wo man ist, egal in der Bahn, im Auto, auf der Bank, im Restaurant oder wo auch immer, wenn wir da irgendwann mal wieder sein können, überall wird telefoniert, freisprechen. Die halten ihr Tablet-Telefon vor die Nase und labern. Und jeder kann mithören, was da gelabert wird. Im Wartezimmer, beim Arzt oder irgendwo anders, es wird überall telefoniert. So als seien die Leute allein. Nun stelle man sich vor, man hätte eine solche Technologie, hätte irgendwelche Sensoren, die man sich morgens auf den Kopf klebt oder irgendeine spezielle Mütze, die man aufsetzt, und man kann denken, und das wird über das Telefon zu dem Gesprächspartner übertragen. Also für mich wäre das wunderschön. Diese unverschämte Belästigung, dadurch, dass jeder immer meint, er müsste labern, egal ob andere dabei sind oder nicht, die nervt manchmal schon. So, am Schluss möchte ich noch auf ein Thema eingehen. Ich möchte mich zuerst mal ganz, ganz herzlich bei denen bedanken, die nach meinem letzten Aufruf etwas gespendet haben. Es waren auch 2 außerordentliche Spenden dabei und es war eine Menge normale Spenden dabei. Ganz herzlichen Dank dafür. Nur unterm Strich reicht es nicht aus, um dauerhaft damit weitermachen zu können. Ich hoffe ja, es geht mit der Wirtschaft wieder aufwärts und es läuft alles weiter. Problem ist, dass die Werbeeinnahmen so drastisch gesunken sind. Für die letzte Sendung, für das letzte Video, habe ich 21 Euro Werbeeinnahmen. Bei der ganzen Werbung, die Google da reinknallt, es ist schon erschreckend. Aber ich kann es ja nicht ändern. Es ist ja nichts daran zu ändern. Und viele Leute, die sagen, wie sieht denn das überhaupt aus? Also ich will mal so ein klein wenig eine Rechnung aufmachen. Wenn jemand zum Beispiel 10 Euro spendet über PayPal, dann sind das keine 10 Euro für mich, sondern davon gehen erstmal 60 Cent an Gebühren ab. Das ist ein Festbetrag und ein prozentualer Betrag. So, und da bleiben noch 9,40 Euro. Von diesen 9,40 Euro muss ich an das Finanzamt 19% abdrücken, weil das ein Betrag ist, der für aus Sicht des Finanzamtes Mehrwertsteuer beinhaltet. So, das heißt, da bleiben noch 7,90 Euro übrig. So, jetzt kaufe ich zum Beispiel irgendein Teil irgendwo bei eBay und nicht jedes Teil, was ich kaufe, entspricht meinen Erwartungen oder man kann vernünftig was damit anfangen oder einen Beitrag daraus machen oder das für irgendeine andere Sache empfehlen. Dann sind die 7,90 Euro weg. Was mache ich jetzt mit diesem Teil? Theoretisch könnte man sagen, kann ich es ja wieder verkaufen. Ich stelle es also in der elektronischen Bucht ein, bekomme natürlich nicht die 7,90 Euro dafür wie vom Händler, sondern wenn ich Glück habe, irgendwo 3 bis 5 Euro. Diese 3 bis 5 Euro, davon muss ich an eBay dann eine Gebühr abdrücken, in den meisten Fällen. Und das ist dann ein Gewinn für mich. Davon muss ich dann wieder Steuern zahlen an das Finanzamt. Denn ich müsste ja theoretisch jetzt da einmal Mehrwertsteuer drauf haben und die Einnahmen wäre ein Gewinn. Gut, das rechne ich mit den Ausgaben dagegen, das ist klar. Aber dazu kommt dann der Aufwand. Ich muss es verschicken, ich muss es einpacken, ich muss damit kommunizieren, der Zeitaufwand und so. Und unterm Strich bleiben dann vielleicht 2 Euro oder sowas übrig. Es macht keinen Sinn, für 2 Euro mich damit zu beschäftigen, Fragen zu beantworten bei eBay. Anschließend kriegt man noch Gemecker, weil die Leute das Ding, was weiß ich, was kaputt gemacht haben oder sonst was. Oder weil es auch unterwegs kaputt gegangen ist, was unwahrscheinlich ist. Und dann kommt Rückgabe und sowas. Das macht für mich keinen Sinn. Das heißt also, das, was ich gekauft habe, wenn es nichts Höherwertiges ist, ist weg, ist Verlust. Das heißt, mit anderen Worten, es ist eine ziemlich knappe Kiste. Gut, ich habe jetzt noch Material für ein paar Sendungen und ich komme auch so noch über die Runden. Aber so in 2 Monaten spätestens wird es knapp. Aber ich müsste ja wieder vorbereiten dann für die Zeit nach den 2 Monaten. Ich müsste Sachen einkaufen. Ganz so schnell geht das nicht. Auch wenn ich versuche, auch wenn es etwas teurer ist, nichts mehr in China zu kaufen, weil die Firmen, die da unterwegs sind, die meisten betrügen. Die sind in Deutschland und denken wahrscheinlich, Deutsch alles dumm, malen bei ihren Angeboten eine deutsche Fahne hin, schreiben dazu Standort Bremen oder Frankfurt oder sonst was und Lieferzeit 5 Tage. Das kann ja sein, dass die irgendwelche großen Transporte bisher gemacht haben mit dem Flugzeug. Da sind sie knapp in 5 Tagen hingekommen, vielleicht war es auch mal was länger, aber im Moment geht das nicht mehr. Im Moment fallen denen diese verlogenen Artikel, Standorte Deutschland, auf die Füße, weil bis das Zeug aus China bei uns ist, dann sind es 3, 4, 5 Wochen. So, einmal lasse ich mich nicht mehr belügen von solchen wirklichen Scheißfirmen, die wettbewerbswidrig sich hier einen Vorteil erschleichen gegenüber deutschen Firmen. Und zum anderen, es ist eigentlich an der Zeit, den Standort Deutschland wieder zu stärken. Wenn ich also die Möglichkeit habe, irgendetwas in Deutschland zu kaufen, dann tue ich das auch. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Um weiterhin unabhängig bleiben zu können, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel von mir, also um weiterhin auch Dinge zeigen zu können und etwas sagen zu können dazu. Und da muss ich sagen, das ist nicht neutral. Ich sage das, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Aber das ist natürlich subjektiv. Und es ist ehrlich. Und wenn ich sage, das Ding ist scheiße, dann habe ich das wirklich so empfunden. Das kann natürlich jemand anders empfinden. Aber das ist nun mal sein Recht und es ist mein Recht. Und wenn ich sage, okay, der hat hier oder da eine Macke und das ist vielleicht nicht so hundertprozentig, aber im Prinzip kann ich damit umgehen, da kann man drüber hinwegsehen und man kann damit arbeiten. Es ist ja nicht alles perfekt, kann ja auch gar nicht. Dann ist das auch so. Aber diese absolute Unabhängigkeit, damit Sie zu Hause wissen, wenn ich etwas sage, dann ist es meine Wahrheit. Dann ist es keine bezahlte Wahrheit. Die ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ich lügen müsste, nur um Geld zu verdienen, dann würde ich aufhören. Ganz klar. Das heißt also, ohne Spendengelder, ohne Werbeeinnahmen würde ich aufhören. Ich bekomme jede Woche mehrere Angebote, dass ich irgendwelche Produkte vorstellen soll, am Gewinn beteiligt bin, eine Einmalzahlung dafür erhalte, beliebig viele Sachen so bekomme zum Verschenken oder Verlosen oder Verkaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon mal überlegt, dass ich diese ganzen Anfragen und Angebote mal auf die Homepage stelle, damit jeder gucken kann, welche Firmen auf diese Tour reiten und damit jeder sehen kann, das, was bei YouTube angepriesen wird. Es gibt ja nun viele Leute, die auf YouTube etwas vorstellen und anbieten, die davon leben, dass sie von diesen Firmen dafür in irgendeiner Art bezahlt werden. Nur mal ganz ehrlich, wenn eine Firma zu mir sagt, pass mal auf, hier hast du 1000 Kaugummis, unsere Kaugummis sind die besten, die sind am weißesten, die sind am freundlichsten, die ziehen dir keine Zähne, im Gegenteil, die putzen dir noch die Zähne, die putzen dir den Rachen, die sind gegen Coronaviren, alles gut und schön, bring das bitte so rüber. Und wenn du das so rüberbringst, dann kriegst du von jedem verkauften Kaugummi 10 Cent. Ja, was mache ich dann? Stelle ich mich dann vor die Kamera und sage, guck mal hier, das sind die ganzen Lügengeschichten von den Firmen. Ich habe dreimal draufgebissen, sind mir 5 Zähne ausgefallen. Und außerdem schmeckt das Zeug, nicht so, wie es aussieht. Wenn es so aussehen würde, wie es schmeckt, wäre es braun. Glaubt ihr wirklich, das würde mir dann irgendeine Firma dann anschließend Provision dafür bezahlen? Alles das, was da vorgestellt wird, wo irgendwie verlinkt wird, wo irgendwie Unterstützerlinks da sind oder sonst was, alles das ist nicht ehrlich. Selbst wenn die Leute der Meinung sind, es ist ehrlich, sie sind sachlich seriös, aber sie haben ja irgendetwas im Hinterkopf. Sie wollen ja Geld haben und sie werden die Hand, die sie füttert, nicht beißen. So, in diese Falle möchte ich nicht hinein. Ich möchte klar sagen können, was ich für richtig halte. Und das mache ich mir oft nicht leicht. Manchmal muss ich auch über meinen Schatten springen. Dinge, die ich ja selbst ablehne, die aber trotzdem gut sind. Apple zum Beispiel. Gut, heute hat sich es ein bisschen geändert. Aber Apple mit iPhone und ähnlichen, die waren lange Zeit einfach nur gut. Die waren teuer, überteuert. Es war unverschämt teuer. Aber sie waren einfach nur gut. Apple-Geräte sind auch heute noch gut. Früher waren sie vielleicht sehr gut. Das kann man ja sagen, obwohl ich keins besitze. Ich bin der erste Apple-Händler in Deutschland gewesen. Ich habe heute noch meine Auszeichnung, meine Urkunden. Ich war Servicezentrum für Apple-Produkte. Ich bin mit Apple groß geworden. Ich habe Apple geliebt. Aber der Weg, den dieses Unternehmen dann gegangen ist, das war nicht mehr mein Weg. Und Leute zu bevormunden und auszuspionieren, ist nicht mein Weg. Und Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, wann sie welches Update und welches, was sie auf ihr Handy laden dürfen oder nicht, das ist nicht mein Weg. Das heißt, hier mache ich ganz klare Unterschiede. Die Hardware ist gut, die Software ist besser als der Durchschnitt, ist auch kein großes Problem, wenn man Hersteller von beiden ist, aber die Philosophie, die dahinter steckt, die ist für den Arsch. Das ist eben meine Meinung. Nur, das kann man ja so sagen und da kann jeder sagen, Philosophie ist mir egal, aber wenn das Zeug ja gut ist, dann kaufe ich es eben. Bin ich ja auch mit einverstanden, habe ich ja nichts dazu zu sagen. Es ist alles super gut. So, noch ein letztes Wort. Es gibt einige Leute, die Daueraufträge haben. Die meisten Daueraufträge laufen so über 5 bis etwa 20 Euro. Die sind irgendwo ein Garant. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte vielleicht so 50 Daueraufträge à 20 Euro, da hätte ich überhaupt keine Sorgen mehr. Da könnte ich noch viel andere Dinge machen, noch wirklich großartige. Das wäre so ein fester Stand, wo ich sagen kann, darauf kann ich vertrauen. Ein Dauerauftrag kann man ja jederzeit kündigen, ist ja auch kein Problem. Also das wäre eine Sicherheit für mich. Damit könnte ich längerfristig planen. So lebe ich im Moment zumindest hier, nicht ich selbst, sondern das Projekt von der Hand in den Mund. Aber jede Spende, jede Spenderin, jeder Spender, jede Spende ist willkommen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Leute, die das Portemonnaie aufmachen, die etwas schicken. Auch wenn es nur eine einmalige Spende ist. Auch wenn sie nicht 100 Euro, wenn sie noch nicht mal 10 Euro ist, wenn sie 5 Euro ist oder 2 Euro. Auch da ein ganz großes Dankeschön. Alles hilft. Nur bitte denkt immer daran. Ohne Spenden ist das Projekt tot. Werbung ist im Moment, trägt die Sendung im Moment nicht mehr. Also, genug des Gejammers. Nein, ich will hier nicht jammern. Wenn Schluss ist, ist eben Schluss. Im Moment sieht es nicht so aus, aber dauerhaft brauche ich einfach die Sicherheit, um weitermachen zu können, weil von der Rente und sowas geht es nicht. Das ist auch mir zu viel. Ein bisschen ab und zu mal was drauflegen, das kann man ja, das ist ja in Ordnung, aber okay. So, und der Shop? Naja, der Shop hilft natürlich auch. CC2CV bekommt von Thomas Ritter vom Shop für alles, was verkauft wird, eine Provision. Aber so viel ist das nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, soll sich denn jemand das 15. Hemd kaufen und den 25. Bitti oder die 25. Bitti, wie Thomas Ritter sagt, macht ja auch keinen Sinn. Wir denken schon darüber nach, da auch irgendetwas anderes, eventuell Technisches hineinzubringen. Aber das ist auch nicht so einfach mit Technik und mit den Problemen und Installation. Und ist es ein Bausatz, dann wird es verkehrt zusammengelötet, dann muss jemand da sein, der es repariert, in Ordnung bringt. Ist es ein Fertiggerät, sind Haftungen und ähnliche Sachen da. Es ist eine ganz, ganz enge Kiste. Ich freue mich über jedes Bitti-Hemd, was verkauft wird, auch wenn das nur ein paar Cent dann für uns sind. Aber jeder Umsatz hilft. An alle, die bisher gespendet haben, an alle, die bisher gekauft haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Und eine Bitte, wenn ihr die Videos anguckt, lasst die Werbung doch einfach durchlaufen. Man geht irgendwo nebenan, eine Stange Wasser in die Ecke stellen oder sonst etwas und lasst die Werbung durchlaufen und brecht sie nicht ab. So schlimm ist es doch nicht. Auch wenn das dann immer nur so 0,2 Cent oder sowas für mich sind. Aber wenn das nun jeder macht, dann bringt es doch etwas. Man könnte eigentlich sagen, wenn die Werbung leuchtet, dann verpisst euch doch. Aber nee, sollte man nicht. Vielen Dank nochmal an alle, die das Projekt bis jetzt getragen haben. Denn nur durch euch läuft das Projekt. Ich muss ja nichts anderes machen, als ein bisschen was vorbereiten, zeigen und reden. Aber ihr tragt das Projekt. Ihr seid CC2TV. So, jetzt reicht's. Ich mache jetzt Schluss, muss das ja noch schneiden. Heute Abend muss es online sein. Es wird eine heiße Kiste. Mal gucken, ob es klappt. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, bis in einem Monat oder bis zu übernächsten, ist das schon? Ja, übernächsten Montag, nächste Video. Ja, ich glaube schon. Ja, da verrate ich aber noch nichts. Es hat etwas mit Corona zu tun, im weitesten Sinn. Aber ich will eine Abwehrwaffe in Eigenentwicklung vorstellen. Nicht ganz so ernst gemeint, aber es wird auf jeden Fall lustig. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.